playoff success. That is the story of Lamar Jackson.
Once again, you got to the playoffs and can't win a damn playoff game.
The Tennessee Titans have absolutely stolen their soul.
What's the scariest thing for the Ravens? To get behind.
Lamar Jackson has really struggled in the playoffs when the games matter.
He's come up small in the big moment.
It's not the year of Lamar Jackson.
Change the narrative. That's it.
Jackson keeps it himself up the middle. He's got room. Lamar Jackson, open field, inside the 20. He is in. Lamar, spectacular. Down he goes, and guess who? His former teammate, Yannick Ngakoue.
Lamar comes in for fourth down and five. Go for it, and he's got it. Marquise Brown hangs on to the football and scores.
Good. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Flock Talks. Heute mit mir an meiner Seite wie immer Manuel Ahleit. Guten Abend, Manuel.
Guten Abend, Nils, und hallo Leute.
Genau, ich bin total happy. Endlich, nach langer, langer Zeit können wir wieder einen Playoff-Sieg feiern. Ich stand Kopf am Sonntag. Wie hast du das Spiel verfolgt und wie hast du dich über den Spielstand am Ende dann gefreut?
Ja, I'm fucking hyped, ne? Also total geniale Spieler letzten Endes gewesen. Ich glaube, meine Stimme war nach circa 20 Minuten weg, irgendwie das 25 Minuten, nur am Jubeln gewesen eigentlich, trotz der anfänglichen natürlich so, oh je, das geht ja genauso wieder los wie die letzten Jahre. Aber overall natürlich einfach nur am Rasten gewesen und ja, mich hätte keiner sehen dürfen an dem Abend.
Ja, 2013 gewinnen wir gegen die Tennessee Titans in Tennessee. Eine Frage, die mich jetzt zuallererst beschäftigt, wie du dazu stehst. Die Interception, das Gefeiere auf dem Logo, hast du gesagt, war unnötig oder hast du gesagt, vollkommen verdient?
Also, ich glaube, müssen wir ganz stark differenzieren. Ich habe ja in unserem letzten Podcast gesagt gehabt, dass wir nicht drauf großartig feiern werden. Und ich bleibe da auch dabei, sie hätten es nicht gemacht. Das war ganz klar, es war eine Schnellschussreaktion, weil du weißt, es war der letzte Drive und es hätte nochmal keine Ahnung was geben können. Und du machst eine Interception und bist so hyped als Spieler, da weiß ich wirklich, von was ich rede. Und dann war das einfach nur noch aus dem Effekt raus die Revanche. Und letzten Endes ist sehr viel darüber gesprochen worden, aber nach dem, was sie bei uns abgezogen hatten und auch jetzt während des Spiels, ne, da gab es ja auch so die ein oder andere Szene gegenüber Lamar Jackson, fand ich es an sich eigentlich noch eine geilere Tourkutsche. Vor allem habe ich das Gefühl, dass sich dann eigentlich so langsam eine richtig geile Rivalry aufbaut. Und das ist ja heute eh schon viel zu wenig und relativ weich gelutscht alles. Deswegen, warum nicht mal wieder auch ein bisschen aggressiver an die Sache dran gehen und ein bisschen Feuer in der Hütte haben.
Im ersten Moment habe ich auch gedacht, unnötig. Im zweiten Moment dachte ich, geil, komm. Die Titans haben es jetzt einfach mal verdient gehabt, nachdem die es im Hinspiel dann doch ein bisschen übertrieben hatten und auch da relativ wenig Einsicht gezeigt hatten. Du hast eben schon erwähnt, dass wir dann doch relativ schlecht ins Spiel reingekommen sind. Was war so der Knackpunkt, wo du gesagt hattest, gut, das verläuft jetzt nicht wie die letzten zwei Jahre, also um einen kurzen Rückblick zu schaffen, 10-0 in Rückstand geraten, die Offense relativ wenig Zugriff bekommen, die Defense in den ersten drei Drives 10 Punkte zugelassen. Was war so der Knackpunkt, dass es dieses Mal nicht so gelaufen ist wie die letzten anderen Male in den Playoffs?
Also tatsächlich fand ich, nachdem wir nur ein Field Goal zugelassen haben, und doch der Drive eigentlich relativ stark war dann von der Defense, habe ich so das Gefühl gehabt, okay, die Defense, glaube ich, kann es halten. Und logischerweise war natürlich der Knackpunkt für die Offense der Pass bei Dritter und schieß mich tot. Ich weiß es nicht mehr, wo Lamar
aus der 10.
Ja, aus
ich
der
war,
ja, wo Lamar aus der Pocket scrambled natürlich, verfolgt wird, ist geblitzt worden und macht diesen Wahnsinnspass zu Mark Andrews outside the numbers an der Sideline. Ich denke mal, das war dann der Knackpunkt.
Für mich. Ja, das war, ja, nee, da stimme ich dir auch überein. Für mich war es nämlich genau der gleiche Knackpunkt. Danach wirkt es ein bisschen mehr, ja, ein bisschen leichter. Die Aufregung schien ein bisschen mehr weg zu sein. Und das Playcalling hat sich auch ein bisschen verbessert in meinen Augen. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen gar nicht so tief auf das Spiel eingehen. Wir würden es jetzt einfach so machen, wie wir es die letzte Woche auch gemacht haben gegen die Bengals. Einfach zwei Spieler in der Offense raussuchen, zwei Spieler in der Defense raussuchen, über die wir mal ganz kurz sprechen, die es verdient haben in einer allgemein sehr guten Teamleistung, so kann man es dann am besten zusammenfassen, ja, die es verdient haben, da herauszustechen. Und ja, beim letzten Mal haben wir mit der Offense angefangen, dementsprechend fangen wir heute mal mit der Defense an. Und ich habe drei Spieler, dementsprechend darfst du mal mit der Nummer zwei anfangen.
Okay, overall gesehen war die Defense natürlich überragend und natürlich das Prunkstück letzten Endes auch mit vom ganzen Spiel, was sie mit Derrick Henry veranstaltet haben, war sensationell. Das ist auch ja ligaweit auf unglaubliche Zustimmung gestoßen und mit Erstaunen natürlich auch. Also wenn ich nach Spieler gehe und keine Positionsgruppen nehme, dann würde ich tatsächlich sagen, ist mein zweitliebster Spieler Derek Wolf.
Ja, war auch in meiner Verlosung. Dann hast du mir jetzt einen Spieler schon.
Okay. Okay, ja, er hat, also ich fand unfassbar gute Spiele auch wieder gemacht. Es ist einfach ein unglaublicher D-Liner. Er hat alles mit reingeschmissen, was er hatte. War unglaublich präsent, auch gegenüber seinen Mitspielern, wie ich das so empfunden habe. Mit seinem Mega-Sack natürlich hat er das dann noch gekrönt, der richtig hart war, glaube ich. Ja, overall, man kann so viel über die Defense-Line jetzt sprechen und wie sie gespielt haben, aber das sparen wir uns, wie gesagt, weil wir haben noch viel vor. Also wie gesagt, mein Nummer-2-Spieler Derek Wolf.
Ja, du hast den Sack schon angesprochen, welches Play ich auch richtig faszinierend war. Ich glaube, das war ein Six-Yard-Run von Derrick Henry, wo der dann noch in seinem Blocker drin war. Ich glaube, es war der Left Guard. Und dann dieser Arm-Tackle, während der noch geblockt worden ist und als wäre nichts. Das war ziemlich faszinierend.
Ja, weil das wäre aber vermutlich definitiv ein Big Play geworden.
Ja, das glaube ich auch.
Definitiv. Also das hätte, die Safeties kamen zwar noch von hinten, aber das wäre auf alle Fälle ein First Down gewesen. By the way, dann wohl das einzige oder das erste von ihm, weil er hatte ja gar keins geschafft dieses Mal, der Mr. Henry.
Ich meine, ein Receiving First Down.
Aber kein Rushing First Down.
Kein Rushing First Down.
Kein Rushing First Down, genau. Ja, also ja, Wolf, großartig. Next.
Ja, dann mache ich quasi weiter mit dem Spieler, der neben ihm stand quasi, Pernell McPhee. Ich denke, ja, das war vielleicht seine beste Saisonleistung bisher von ihm. Hat eigentlich nur 20 Snap gespielt im Vergleich zu Brandon Williams, Derek Wolfe und Calais Campbell eigentlich relativ wenig. Aber von diesen 20 Snaps waren 10 Run-Defense-Snaps, 9 Pass-Rush-Snaps und ein Coverage-Snap. Und bei den 10 Run-Defense-Snaps hatte 6 Tackles geholt und hat 5 Run-Stops hinbekommen. Was natürlich eine unfassbare gute Quote ist. Jeder zweite Run-Defense-Snap von ihm war quasi ein Run-Stop. Und du hast eben den Sack von Derek Wolfe angesprochen. Wenn man das jetzt nochmal im Coaches-Film anguckt oder auch in den Highlights, da sieht man, dass er einen 2 Blocker auf sich zieht. Ein Double-Team quasi, so dass Derek Wolfe einen freien Schuss bekommt auf den Quarterback. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, mein Nummer 2.
Nummer 1.
Nummer 2.
Nummer 2.
Nummer 2.
Okay, Nummer 2, alles klar. Ja, was du gerade ansprichst, ja, da haben sie, wie gesagt, einen Stunt gespielt. Hervorragend. Muss man sich eigentlich nochmal anschauen, wie schön er da die zwei O-Liner beschäftigt und Wolf wunderbar zu seinem Schuss kommt. Genau, sollte man sich anschauen. Im Coaches-Film ist wirklich toll. Witzigerweise ist meine Nummer 1 genau eben Pernell McPhee. Für mich war er ja, der Macher schlechthin. Vor allem, was grundsätzlich für alle, glaube ich, fürs ganze Team an diesem Tag galt, galt für ihn noch viel mehr, ist das unglaublich gute Tackling, weil sie haben nicht den Fehler gemacht vom ersten Spiel, wo sie ja einige Miss-Tackles hatten, bei Brown und auch bei Henry. Sie haben ihn immer schön an den Beinen rausgenommen, also wirklich Form-Tackling per excellence.
Ja, dann mache ich mit meiner Nummer 1 weiter. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich tatsächlich ein bisschen getrickst habe. Du hast die gute Teamleistung in der Defense angesprochen und das geht leider bei mir um keinen anderen herum als unseren Defense-Coordinator Don Wing Martindale, weil ich denke, der hat einen exzellenten Gameplan erstellt, exzellent gecoacht. Wenn man jetzt mal, ja, ich sag jetzt mal die ersten drei Drives ein bisschen rausrechnet, da gerade der zweite Drive war jetzt nicht ganz so gut von der Defense, aber danach haben sie ja kaum noch was zugelassen. Und ja, wie gesagt, die Spieler waren top eingestellt, da hat irgendwie dieses Mal alles gepasst. Derrick Henry hat einfach nur 40 Rushing Yards geholt. Ja, da ist der Mann der Stunde, der das alles kontrolliert und koordiniert. Dementsprechend Martindale auf meiner Nummer 1.
Ja, absolut. Also das hervorragend dafür eingestellt. Besser kann man ein Team nicht mehr einstellen auf ein gegnerisches Team. Eigentlich ist das ganze Tape eigentlich hervorragend gedacht. Und wenn man anderen oder wenn man seiner Mannschaft, wenn man selber Coaches mal zeigt, wie richtiges Run-Stopping funktioniert, weil alles wirklich wie aus dem Lehrbuch war, was die da hingezaubert haben, große Klasse. Und mich wundert es gerade deswegen, also es war ja trotz allem eine gute Jahresleistung. Wir waren jetzt nicht überragend von den, also Platz 7 ist jetzt nicht die Mega-Leistung gewesen dieses Jahr. Für immer noch sehr gut letzten Endes. Aber dass Wink immer noch keine Einladung bekommen hat zu einem Headcoach-Job. Letztes Jahr war ja da was, war ja gemunkelt und bisher kam noch gar nichts. Es wundert mich noch ein bisschen gerade.
Ja, finde ich aber jetzt nicht so schlimm.
Nein, schlimm, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ich finde es schrecklich, wenn er weg wäre, aber mich wundert es halt so ein bisschen. Aber gut, es soll gut
sein. Ja, Marlon Humphrey hat ja auch mal einen Tweet abgesetzt, wo er dann gesagt hatte, hier, er fände es scheiße, ihn zu verlieren, aber nichtsdestotrotz ein unfassbar guter Coach, der es verdient hat, Headcoach zu werden. Ja, da merkt man, dass er auch die Defense oder die Spieler auch hinter sich hat. Und was er für ein toller Coach ist.
Absolut, genau. Ja, und wie gesagt, also um noch ein bisschen vielleicht Statistik noch zu füttern, was ich wirklich eine saugeile Statistik fand, ist, dass man wirklich bei 72% aller Henry-Runs 8 oder 9 Defenders in der Box hatten. Und das war wirklich unglaublich. Und was mich eigentlich noch viel mehr an der ganzen Sache, also toll alles ist, aber ich verstehe es nicht so ganz, warum Tennessee darauf überhaupt nicht reagiert hat. Weil das haben sie nicht. Sie sind stur dabei geblieben. Eigentlich
konservativ.
Genau, wirklich Henry laufen zu lassen, komme, was da wolle, bis das Schiff untergeht letzten Endes. Es gab auch, glaube ich, einige Szenen, wo der Head Coach mit Henry doch, ja, mehr oder weniger, ich weiß nicht, um was es da ging, aber es sah nicht so ganz, sie sahen sehr unglücklich aus während der Fernsehübertragung. Also, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
Dazu noch der absurde Punt bei 4. und 2 bei uns an der 40 oder so. Muss man nicht ganz verstehen, wollen wir auch nicht verstehen. Nein. Wir sind eine Runde weiter und dementsprechend würde ich mal behaupten, gehen wir jetzt einfach mal in die Offense.
Jo.
Da habe ich auch 3 Spieler, dementsprechend darfst du wieder anfangen.
Okay, 3 habe ich jetzt nicht. Ich habe tatsächlich jetzt nur 2 und da ist die Reihenfolge bei mir auch relativ eindeutig. Jetzt bin ich mal gespannt. Also Nummer 2, er hat seine bösen Geister besiegt, Lamar Jackson.
Der ist meine Nummer 1.
Ja, ist vollkommen okay. Also könnte man jetzt auch austauschen.
Aber weiß ich, glaube ich, wer deine Nummer 1 ist.
mit Sicherheit, genau. Weil, wie gesagt, wir sind große Kritiker. Wir alle bei uns im Podcast-Team letzten Endes. Und ich finde es schön, wenn man eines Besseren belehrt wird und wenn sich Spieler entwickeln, das ist nichts Schöneres, sage ich mal. Deswegen, also wie gesagt, Nummer 2, Lamar Jackson, Wahnsinnslauf, der 48-Yard-Lauf zum Touchdown. Wie gesagt, er hat Outsider Numbers geschmissen, was auch immer alle sagen, was er nicht kann. Er hat gezeigt, dass er es kann. Ich fand es auch genial, dass er direkt nach dem Abknien vom Feld runtergerannt ist und hat gesagt, er will mit denen überhaupt nicht mehr, keine Hände schütteln und gar nichts. Fand ich auch krass, aber eigentlich wenn man drüber nachdenkt und warum und wieso, finde ich okay. Finde ich sogar eigentlich ganz coole Aktion. Ja, also alles gut.
Ja, bei Jackson freut es mich super. Der hat irgendwie alle seine bösen Geister besiegt, die ihm immer vorgeworfen sind. Er kommt von keinem großen Rückstand zurück. Dann macht er eben mal 17 unanswered points. Dann kann er nur the middle of the field werfen. Ich glaube, der hatte 3 oder 4 Würfe inside the numbers, sonst sehr viel outside.
Genau.
Dementsprechend, ja, für ihn hat es mich besonders gefreut, auch wenn ich sagen muss, auch super schlecht ins Spiel reingestartet.
Ja.
Also erst der Pass da auf Hollywood Brown, den er überworfen hat, und dann diese ultra hässliche Interception.
Interception.
Es war eine Katastrophe. Also da braucht man auch gar nicht weiter drum herum zu reden. Der Pass war wirklich grausig. Also der war nicht nur unterworfen, der war einfach, das war einfach,
genau. Was schön war, genau, was natürlich top war, sie haben ihn dann wirklich machen lassen, letzten Endes, und er hat sich darauf verlassen, was er kann, und hat dann das Spiel auch für mich damit rumgerissen, klar, durch seine Athletik letzten Endes, sind wir mal ehrlich, der 48-Yard-Lauf und auch die andere First Downs ist genau das, was er kann, und von dem her gesehen finde ich das in Ordnung, und wie gesagt, ja, seinen 10-0-Rückstand hat er endlich abgelegt und so weiter. Ja, tolles Spiel von ihm.
Ja, dann mache ich mit meiner Nummer 2 weiter.
Ist wahrscheinlich auch meine Nummer 1.
Nee, ich hatte überlegt, deine Nummer 1 auf meine Nummer 2 zu packen. Ich habe mich aber für einen anderen Spieler dann noch entschieden. Dementsprechend hatte ich ja da 3 Spieler, damit wir hier ein bisschen nicht ganz gleich sind. Ich gehe mit Fullback Patrick Ricard. Einfach vor dem Hintergrund der Touchdown-Drive nach der Halbzeit, der 77-Yard-Play, das war ein Patrick Ricard Vorzeigedrive, mehrere Catches gemacht, 2 in der Flat, 1 in der Middle of the Field bei 6 Yards, also so ganz untypisch für ihn. Da haben die Ravens endlich mal das genommen, was die Titans ihnen gegeben haben. Sie haben halt die Flat, ja, ich sag jetzt mal, nicht gedeckt, weil sie sich auf den Lauf konzentriert haben, und die Ravens haben es ausgenutzt, indem sie Patrick Ricard reingeschickt haben, Pass schnell hinterhergeschickt haben, und der hat dann seine 5, 6, 7 Yards gemacht, dann zum Touchdown von J.K. Dobbins vorgeblockt, und ja, finde, das sollte auch mal berücksichtigt werden und genannt werden. Dementsprechend Patrick Ricard auf meiner Nummer 2.
Okay, dann, ja, ganz kurz, finde ich total super, also gebe ich dir vollkommen recht. Muss man jetzt auch mal noch loben, also ich finde es ganz witzig, dass du das ansprichst, weil wir hatten ja zur Halbzeit auch wieder geschrieben, und ich fand es ganz witzig, dass du das angeführt hattest, warum denn nichts über die Flats geht. Und letzten Endes hast du es ja komplett vorausgesagt in der Halbzeit, und Greg Roman hat dir zugehört, wie auch immer du an ihn rangekommen hast. Und hat tatsächlich die Flats attackiert. Und wie gesagt, das war halt auffällig mit Ricard. Also da waren die Titans komplett mit überfordert. Also sie haben keine Antwort gewusst oder, ja, was will man da antworten? Man sollte es halt berücksichtigen. Haben sie aber letzten Endes nicht gemacht. Und als sie es gemacht haben, ist dementsprechend das ganze Feld noch weiter gespreadet worden.
Ja, und wer natürlich auch von diesem Quick-Passing profitiert hat davon, dass die Flats relativ offen sind und ich glaube 3 oder 4 Quick-Outs bekommen hat, wird wahrscheinlich dann deine Nummer 1 sein.
Genau so schaut's aus. Marquise Brown, ja, wie gesagt, wir haben oft Kritik an ihm. Seine Jahresleistung war auch jetzt nicht überragend, also da haben wir wohl uns alle ein bisschen mehr erhofft. Letzten Endes muss man natürlich sagen, okay, wir haben einfach zu wenig gute, richtig gute Receiver, als dass man ihn so einsetzen könnte, so oder sollte, wie er es eigentlich braucht. Also da bin ich noch der Meinung, dass wir ihn eigentlich definitiv immer noch falsch einsetzen. Was ich ganz schön fand, ich fand ihn jetzt in den Playoffs hat er für mich wie ein anderer Spieler auf mich gewirkt, weil er es genauso eigentlich ein bisschen gespielt hat wie damals noch bei den Sooners. Er hat halt unglaublich viele Leute aussteigen lassen. Das haben wir das ganze Jahr eigentlich, finde ich, gar nicht gesehen. Meistens ist er ja runter, hat sich geschützt oder ist ins Ausgelaufen. Und gerade über die Sweeps und so weiter hat er doch unglaublich viele Leute aussteigen lassen. Und das erste Mal war ich natürlich fired up, wie er diesen unglaublichen Wurf über die Schulter gefangen hatte dann. Der war wirklich ultra schwer zu fangen und das hat er super gemacht. Und deswegen, ja, Marquise Brown für mich der Gameball-Winner.
Yo, 7 Catches bei 9 Targets, 109 Yards. Ja, endlich mal seinen Speed ausgenutzt. Kurze Routes gelaufen und dann den Ball schnell rausgegeben. Man hat es ja auch bei dem, ich weiß gar nicht, wie das Play heißt, der Endaround, der aber geworfen wird, also ist auch ein RPO, da kann der Jackson sich dann entscheiden, ob er den Ball an den Running Back abgibt oder den quasi nach hinten wirft, den zum Marquise Brown, der hinter ihm herläuft. Da konnte man das auch gut sehen, dann mal eben 13 Yards gemacht. Ja, wie gesagt, wir kritisieren ihn häufig und dementsprechend darf er dann auch mal jetzt gelobt werden und völlig zu Recht auf deine 1. Ich habe Lamar Jackson auf der 1. Ist nun mal ein Game Changer. Das hat man dann mit dem 48-Yard-Run mitbekommen. Du kannst ihn nicht komplett aus dem Spiel rausnehmen. Natürlich ist der Spielverlauf dann auch gut für die Ravens geendet, sodass sie gerade am Ende wieder ihr Game durchziehen konnten. Selbst wenn der Gegner müde wurde, das hat man auch am Ende dann gemerkt, dann waren die Edge-Defender nicht mehr ganz so diszipliniert bei den Read-Options und bei den Zone-Options. Und ja, dann konnten wir gerade am Ende dann nochmal viele Yards holen. Und ja, in meinen Augen dann auch verdient gewonnen.
Ich hätte noch eine Bonus-Nominierung.
Oh.
Und zwar Eric DeCosta. Weil sein Plan für die Playoffs, für das erste Playoff-Spiel zu 100% aufgegangen ist.
Das ist korrekt.
Er hat die D-Line gesagt, ich muss die D-Line verstärken. Wir sind verklopft worden letztes Jahr in den Playoffs, genau wegen dem Run. Und er hat genau die Akquisition gemacht, die wir gebraucht haben. Und ja, also zu 100% Eric DeCosta alles richtig gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob die zweite, nachdem wie unser Defense aufgebaut ist, ob das jetzt für den nächsten Gegner dann genauso funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
Ja, du hast es angesprochen, der nächste Gegner. Wir fahren nach Buffalo zu den Bills, zu einer ganz normalen Zeit um 2.15 Uhr, glaube ich, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das ist ein Matchup, darauf freue ich mich am meisten. Also es war so mein Wunsch, gegen die Bills zu spielen. Erstens, weil Kansas City so aus dem Weg gegangen wird und zweitens, weil es einfach ein super interessantes Matchup ist. Für mich, also ich habe so das Gefühl, es trifft ein bisschen Stärke auf Stärke auf beiden Seiten des Balles. Deren Pass-Offense gegen unsere Pass-Defense und unsere Rushing-Offense gegen ihre Rushing-Defense oder gegen ihre gute Front. Fangen wir doch erstmal in der Offense an. Allen voran natürlich Josh Allen. Dieses Jahr ein totaler X-Faktor. Sowohl in der Luft 4.620 Yards gepasst, als auch auf dem Boden, wo er 421 Yards erlaufen hat. Insgesamt 48 Touchdowns erzielt hat und nur 11 Interceptions geworfen hat. Und die Offense einfach 31,3 Punkte pro Spiel macht. Und natürlich, ja, dann gegen unsere Pass-Defense, die dann Stephon Diggs, Cole Beasley und John Brown decken muss, das wird ein spannendes Matchup.
Absolut. Also das ist vom Matchup her, würde ich sagen, definitiv das bessere Matchup. Also ehrlich gesagt habe ich vor den Titans da ein bisschen mehr Respekt gehabt, sage ich mal, aber jetzt nicht falsch verstehen. Also ich habe vor Josh Allen wahnsinns Respekt, weil den Step, den er gemacht hat von letztes auf dieses Jahr, ist wirklich ganz große Klasse. Und ja, aber da werden wir jetzt gleich drauf kommen, tatsächlich dieses Matchup, unsere Cornerbacks, unsere Stärke, wo alles bei uns drauf aufbaut, auf die Secondary, gegen eine unfassbar talentiertes und unglaublich erfolgreiches Wide Receiver Core von den Bills.
Ja, du hast angesprochen, die Secondary, ja, jetzt wieder in alter Stärke, nachdem dann auch alle Verletzten wieder zurückgekommen sind. Jimmy Smith ist auch wieder da, im Spiel gegen die Titans kein einziges Mal angeworfen worden. Ja, der hat der Defense einfach gefehlt oder der Secondary. Das hat man dann doch gemerkt.
Genau. Und man hat ja ein bisschen rotiert, nachdem Marlon ein bisschen Probleme mit A.J. Brown hatte, hatte man ab und zu mal Smith drauf, aber immer im Wechsel. Also das ist halt wirklich wunderschön rotiert. Und ja, Smith ist einfach der physischste Receiver, Cornerback, den wir haben. Und ich bin so froh, dass er wieder da ist, weil wir werden ihn dringend brauchen jetzt, die werden alle Hände voll zu tun bekommen.
Das ist korrekt. Ich bin ein bisschen gespannt, wie es Don Martindale angehen wird. Gerade was die Secondary angeht, würde er sagen, also es ist jetzt kein Geheimnis, dass Stephon Diggs ihr bester Receiver ist mit fast 1500 Yards Receiving die Saison. Ich bin ein bisschen gespannt, wie es Martindale dann decken wird. Ob er sagt, komm, 1 gegen 1, unser bester Cornerback gegen euren besten Wide Receiver. Oder ob er sagt, ja komm, ich gebe Smith gegen Stephon Diggs und gebe ihm Safety-Hilfe, dass es quasi so ein 2-gegen-1-Duell wird und Humphrey dann, ich sag jetzt mal, nur auf den Nummer 2 Receiver geht, aber dann alleine, wo er dann keine Hilfe braucht. Das wird ein super spannendes Matchup. Wie Schach auf Rasen, wie man halt so schön sagt.
Genau.
Was denkst du?
Ja, also das wird wirklich das Spannendste an der ganzen Geschichte. Fangen wir mal so an. Also das, was ganz wichtig ist dabei zu wissen, ist, dass eben nicht nur Stephon Diggs so unglaublich gut ist dieses Jahr. Also der hat eine unfassbare 75-prozentige Completion-Rate, also in gefangenen Bällen. Hat 73 First Downs Receiving und dann 1000 Air Yards, also ohne Yards after the Catch, allein 1000 Air Yards gemacht. Also das ist wirklich unfassbar, was der Junge gemacht hat. Allen hat großes Vertrauen in ihn, das ist eindeutig, weil selbst wenn 50-50 Balls kommen, ist es der, wo immer noch einfach Separation kreiert. Und wenn es drauf ankommt, keine Ahnung, 3. und 13, 3. und 12, 3. und 15, was auch immer geht, ist es definitiv so eigentlich, dass Allen auf Diggs geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, stell dich einfach ein Safety drüber und die Sache ist erledigt, mehr oder weniger. Ist ein bisschen komplizierter das Ganze, weil eben die anderen Wide Receiver unglaublich talentiert sind. Und ich würde jetzt sogar mal behaupten, dass die 3 oder 4 talentiertesten Wide Receiver in der ganzen NFL haben, zumindest was die Statistiken dieses Jahr hergeben. Ne? Nicht von den Namen unbedingt, aber was die Statistiken hergeben. Und eben, das ist ganz interessant, also entweder du hast Diggs oder dann hat er ja noch Isaiah McKenzie. Und was interessant ist jetzt eigentlich in der Aufstellung, also vom Personal-Schema, das ist was ganz Interessantes. Und zwar, die spielen im 11 Personal, also ein Running Back, ein Tight End, 3 Wide Receiver, 74% ihrer Snaps. Und aus dem 10 Personal, also dann ohne Tight End mit 4 Wide Receiver, also typische Spread, richtige Spread Offense, nochmal 15%. Also somit sind die dann schon bei 90% von diesen Snaps wirklich alles auf ihre Wide Receiver ausgelegt. Weil der Tight End ist nicht so berauschend. Tatsächlich wird der Cole Beasley doch eigentlich mehr als, ja, spielt fast wie ein Tight End, weil doch viel über die Mitte geht. Wenn man eben diesen Safety auf Diggs zieht, dann kommt Beasley meistens über die Mitte und er frisst halt Linebacker wie kein anderer, also das ist eindeutig zu sehen. Ja, das wird schwierig und genau das ist auch dann der Punkt bei uns mit unseren Linebackern. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir fast nur Nickel und auch hoffentlich seit langem mal wieder ganz viel Dime spielen werden. Ich denke mal, das wirst du genauso sehen, vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Was ganz interessant ist, wir hatten ja letztes Jahr das Spiel gegen ihn. Also wir haben letztes Jahr gegen ihn gespielt, haben letztes Jahr gegen sie gewonnen. Da war es schon ganz interessant, weil da haben wir also Base, also das, was wir jetzt gerade fast 20, 30 Mal gegen die Titans gespielt haben, unsere Base-Defense, haben wir überhaupt nicht gespielt gehabt. Und wir haben tatsächlich 29 Mal aus der Standard-Nickel gespielt gehabt und 29 Mal aus der Dime. Und haben ihn fast bei jedem Play geblitzt. Das hat letztes Jahr gut funktioniert. Wir hatten 4-6 oder 5-6 insgesamt im letzten Spiel. Da hat es funktioniert, allerdings ist Allen halt dieses Jahr gegen den Blitz, hat er ein 111er Rating, also er hat sich einfach weiterentwickelt.
Du hast es angesprochen, der Blitz. In der Wildcard-Round gegen die Colts hat er ein Quarterback-Rating von 98,5 gegen den Blitz, 6 von 8 Bällen angebracht und konnte dabei 13,8 Yards pro Attempt, also pro
Versuch erzielen. Allgemein in der NFL dieses Jahr hat er gegen den Blitz 19 Pass-Touchdowns. Das ist der beste Wert in der NFL, also noch besser als Mahomes, der uns ja in Woche 3 da komplett zerfressen hatte. Und was auch interessant ist, er hat 1155 Pass-Yards, wenn er unter Druck war. Das ist der zweithöchste Wert in der NFL.
Genau, das ist eigentlich was jetzt bei uns gar nicht matchen tut. Und wie gesagt, Mahomes hat uns jetzt des Öfteren schon auseinandergenommen. Und ich bin da noch ein bisschen am Überlegen. Aber das heißt, ich weiß nicht, ob Wink wird bleiben. Er wird versuchen, trotzdem Pressure zu generieren und auch wahrscheinlich über Splitzing auch noch Druck aufzubauen. Aber letztendlich ist es doch jetzt genau der Moment eigentlich, wofür Ngakoue gekommen ist, damit wir über einen Vier-Mann-Pass-Rush was machen können. Und eben wirklich maximale Kapazitäten in die Dime stecken können, in die Corner. Und ich glaube, also die Colts haben das, finde ich, ganz schön gemacht. Die haben, 90% nur Nickel gespielt. Und ich fand eigentlich, dass sie Allen im Griff hatten.
Lange Zeit, ja.
Ja, also ich finde, das, was sie nicht im Griff hatten, war genau echt das, was auch bei uns ist. Wenn er scrambled, ist er unglaublich gefährlich. Direkt nach Lamar Jackson, der X-Faktor eigentlich, weil sie haben ihn immer dann nicht im Griff gehabt, wenn er angefangen hat zu scramblen. Er hat einen Touchdown selber erlaufen, einen Wahnsinns-First-Down erlaufen gegen die Colts. Also das hat man dann doch schon gesehen, wie sie im Griff hatten, dann ist er selber gelaufen, auch per Design, nicht nur gescrambled. Und dann hat er sie doch dann mal kurz geknackt und dann haben sie sich davon leider nicht mehr erholt, so wirklich.
Ja, und die Offense konnte das Pace, also die Offense der Colts konnte das Pace nicht mit standhalten. Du hast eben Ngakoue angesprochen, da wollte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, dass es jetzt sein Spiel werden könnte, wofür die Ravens ja dann doch ein bisschen Draftkapital für ihn abgegeben haben. Aber allgemein spielt er, und das betonen wir hier auch ab und zu oder häufiger, dass er eigentlich relativ gut spielt, dass er Druck erzeugen kann. Der hat bei 234 Pass-Rush-Snaps, hat er 29 Pressures hingelegt, sage ich jetzt mal, und hat einen Pressure-Wert von 12,4%, was ziemlich gut ist. Und er braucht allgemein von seinem Get-Off zum Quarterback, zum Pressure 0,73 Sekunden. Er ist halt unauffällig in den Stats, weil er es halt nicht schafft, den Quarterback zu sacken, aber er ist halt auch dafür da, den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen. Wenn jetzt Madubuike, Campbell auch weiter ihre Leistungen zeigen, dann gehe ich davon aus, dass wir dann auch mit einem Four-Man-Rush gut aussehen könnten. Was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist, dass Martindale versucht, durch die Flexibilität, die Ravens haben, mit Patrick Queen als Blitzer immer mal wieder versuchen, die Coverage post-Snap, also nachdem der Snap gekommen ist, zu verschieben, um da einfach in den Kopf von Josh Allen reinzukommen, den zu Fehlern zu zwingen und dann den ein oder anderen falschen Wurf, falschen Read zu kreieren und dann vielleicht so das Spiel zu gewinnen.
Ja, absolut. Also wie gesagt, Ngakoue macht seine Sache gut. Ich weiß, es ist furchtbar undankbar, weil er so nicht in den Stats auftaucht. Aber man muss einfach mal sagen, dass die gegnerischen Quarterbacks gegen uns auch einfach relativ schnell eigentlich werfen, weil sie wissen, wir bringen viel Druck. Dementsprechend geht der Ball doch eigentlich relativ schnell eigentlich raus aus der ganzen Geschichte. Und gegen Allen darfst du halt eins nichts machen. Du darfst halt jetzt nicht sagen, du bringst jetzt, keine Ahnung, viel Druck durch die Mitte und lässt das Contain offen, weil dann haut er dir ab, genauso wie Lamar das macht. Da habe ich ein bisschen Bammel vor. Und was du mit Queen ansprichst, ist aber eigentlich genau richtig, weil letzten Endes, wir brauchen den heißen Brei nicht rumreden. Auch das erste Jahr von ihm, da genießt er bei mir jetzt noch Welpenschutz. Passing, Defense ist Katastrophe. Er weiß nicht, was hinter ihm passiert. Aber gut, die hatten schon andere Linebacker, die das auch nicht wussten. Das ist jetzt nichts Neues unbedingt. Und da ist es fast besser, ihn irgendwie auf Spy zu setzen oder ihn wirklich blitzen zu lassen. Weil über die Mitte im Coverage wird macht Queen eh nicht viel.
Ja, ich würde dann sagen, wir drehen den Spieß mal um, gucken uns mal die Defense an. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass ich, dass sie in den Stats relativ durchschnittlich dasteht, also zwischen Platz 15 und Platz 20. Ich aber, ja, so rein namenstechnisch oder rein talentmäßig, ähnlich wie bei den Titans, eine sehr gute Front sehe, mit Jerry Hughes, mit Ed Oliver, mit Addison. Das sind gute Spieler, vor allen Dingen Addison und Hughes, die beiden Defense-End von den Bills haben, der eine hat 5-6, der andere hat 4,5-6, und dann noch Ed Oliver, der 3-6 hat. Ja, und dann dahinter noch die drei Linebacker mit AJ Klein, mit Edmonds, mit Milano. Gerade Edmonds ist ein sehr schneller Linebacker. Die drei haben auch insgesamt 10,5-6. Also da können wir auch den einen oder anderen Blitz erwarten. Und ja, unsere O-Line hat jetzt auch gegen die Titans, die einen extrem schlechten Pass-Rush haben, ja, dann doch mehr Druck zugelassen, als ich es erwartet hatte. Auch wenn nicht jeder Sack auf ihn geht, auf die O-Line geht. Ich erinnere da noch an das eine Play, wo Jackson, ich glaube, 15 Sekunden Zeit hatte und es einfach kein Receiver frei war und er einfach den Ball nicht werfen konnte und dann doch gesackt worden ist. Aber ich glaube, dass das Spiel ähnlich schwer wird, den Ball zu bewegen, dass wir wenig Big Plays sehen werden im Run, dass es halt wieder die 3-4 Yards werden pro Lauf, die erreichen, die wir brauchen. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein splashy Spiel wird, wie wir es von unserer Offense in der Vergangenheit gewohnt waren.
Ich meine, also ich finde die Defense auch eigentlich, also sie ist kompletter Durchschnitt von den Stats her, aber das hat eigentlich nicht viel zu heißen letzten Endes. Ich finde es eigentlich auch eine sehr attraktive Defense, vor allem die Bills sind eigentlich ähnlich wie wir. Sie definieren sich eigentlich, oder haben sich jahrelang über die Defense auch definiert und gut, hatten jetzt natürlich dieses Wahnsinnsjahr in der Offense, das ist halt einfach so, das ist wie bei uns letztes Jahr auch mit der Offense. Das ist eine tolle Defense, ich persönlich finde sie stärker wie die von den Titans, also doch um einiges nochmal. Was interessant wird, denke ich mal, gegenüber uns Offense, ist dann tatsächlich, was das Wetter spielt, also die Wetterkapriolen, je nachdem. Sollte es tatsächlich doch ein schlechteres Wetter geben oder gar sogar Schnee geben, bin ich der Meinung, dass wir sogar ein bisschen Vorteil haben dadurch. Ja, ich finde, wo sie nicht gut waren, aber das ist jetzt auch wieder nur das eine Spiel, was ich jetzt dazu sagen kann, das ist eben auch wieder gegen die Colts, das habe ich wirklich intensiv angeschaut. Da hatten sie doch einige größere Löcher.
Ja, wobei die O-Line der Colts natürlich auch zu der Creme de la Creme der NFL gehört.
Genau, das ist wohl richtig. Das sollte man wohl berücksichtigen, ja.
Ja, wie gesagt, ich denke, das wird ähnlich schwer wie jetzt gegen die Titans, wo wir uns ja wirklich gerade im ersten Quarter sehr, sehr schwer getan hatten. Da bin ich dann gespannt, wie es Greg Rome dann machen wird, auch Play-Call-technisch. Inwiefern ja, das First Down Running aussieht, ob wir dann wieder viel First Down Running sehen, ob wir dann auf First Down auch mal mehr Play Action sehen, um die Defense da einfach zu verwirren, dass sie sich halt nicht auf den Lauf konzentrieren kann. Aber was wir natürlich, und da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei drumherum reden, die Secondary, die ist stark genug, um unsere Receiver zu decken. Gerade White, ein super Corner. Der wird, kann ich mir vorstellen, viel Marquise Hollywood-Brown decken. Das wird ein spannendes Duell. Beide schnell, beide ja für einen NFL-Spieler relativ klein. Josh Norm, Levi Wallace, der zweite Cornerback und der Slot-Cornerback. Auch spannende Spieler. Josh Norm hat jetzt seine Prime hinter sich, aber ich denke, er ist immer noch ein solider Cornerback. Und dann hast du hinten immer noch Poyer und das ist ein sehr guter Safety.
Also tatsächlich denke ich mal sogar, dass dieses Mal, also im Passspiel wahrscheinlich, wenn vielleicht ein bisschen mehr gehen wird, wieder eher ein Andrews-Spiel werden wird.
Ja, da ähnlich aggressiv spielen werden wie die Titans, die sich sehr auf den Run fokussiert haben. Also ich hab ja heute dir noch ein Bild geschickt von einem Halfback-Dive under Center, was ja für die Ravens relativ untypisch ist. Und da waren dann 18 Spieler auf einem Haufen und Gus Edwards ist nach links ausgewichen und dann hatte ein 1-on-1 gegen den Safety und konnte noch 6 Yards machen. Ein super Play. Aber wenn da die Ravens Play-Action gespielt haben, hätten, wäre das ein Big Play geworden. Das war schon sehr, sehr aggressiv. Da bin ich einfach gespannt, wie die Bills das spielen. Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, ich bin super gespannt. Ich freue mich richtig auf das Spiel, weil ich einfach denke, das wird ein super Matchup. Sowohl in der Defense
Absolut. Als auch
in der Offense. Ja, und dann denke ich, dass wir abends um 5 Uhr da auf jeden Fall mit ein bisschen Adrenalin im Blut und 10 Jahre gealtert sind und dann hoffentlich den nächsten Sieg feiern können.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin ein bisschen optimistischer als gegen die Titans.
Ja, yep, so geht's mir genauso.
Aber nichtsdestotrotz, die Bills sind nicht umsonst auf Platz 2 in der AFC, haben nicht umsonst die Steelers geschlagen und ja, eine Reihe voller großer Namen, dementsprechend, ja.
Also absolut, also ich würde immer noch sagen, also das sind mir ganz klar der Underdog. Die Bills haben eine wahnsinnige Saison gespielt. Wie gesagt, ich fand es jetzt in dem Playoff-Spiel, ich bin der Meinung, die Colts hätten es gewinnen können, hätten sie nicht die 2 Field Goals mehr oder weniger verkickt. Jetzt schauen wir mal, jetzt haben sie ihren ersten Sieg auch erlangt, weil sie auch einen Knoten gelöst haben, die waren ja auch seit über 20 Jahren, haben die keinen Playoff-Sieg mehr gehabt oder so. Also ich absoluten Respekt, nur vom reinen Matchup passt die Mannschaft, wie sie aufgebaut ist, einfach besser zu uns, weil sie machen nicht viel im Run-Game, das ist so, sie machen relativ wenig, wenn dann über Allen meistens. Moss ist verletzt, ihr Running Back, der wird nicht spielen, das ist schon sicher.
Ja, aber das ist ja ihr Power-Running Back.
Genau, aber
das, Singletary.
Die haben auch einen Singletary, genau, aber ganz ehrlich, ja, okay, also ich finde, dass Moss fehlt, ist da eher ein Problem. Was ich ganz witzig finden werde, ich bin gespannt auf die Aktivierung von den Spielern, also vom 53-Mann-Kader respektive. Ich denke mal, dass wir dieses Mal leichter gehen in der D-Line. Also ich vermute mal, dass dann Washington und Ellis wahrscheinlich inaktiv sein werden und dann natürlich logischerweise alle Cornerbacks aktiviert werden. Vermutlich.
Ja, wir hatten ja heute schon Javion Kears vom Practice Squad protected, das heißt, den kann uns keiner wegnehmen.
Genau,
und das zeigt ja schon, dass die Ravens den aktivieren wollen.
Genau, das wird definitiv passieren. Das wird wahrscheinlich der Safety Dime werden. Ja, darauf wird es vermutlich mal stark hinauslaufen. Und wie gesagt, das ist vom Matchup einfach her, passt es, weil es doch ein bisschen traditioneller mittlerweile ist für den heutigen NFL-Standard. Und unsere Defense ist eigentlich genauso aufgebaut. Deswegen, ich freue mich wahnsinnig drauf. Wird bestimmt ein saugeiles Spiel.
Ja, bevor wir die Folge abschließen, ganz kurzer Blick auf den Injury Report, der jetzt dann doch mehr aussagt, weil wir einfach einen Tag vorher spielen und ja, morgen am Donnerstag schon, also wenn ihr die Folge hört, ist wahrscheinlich schon der finale Injury Report raus. Wir haben heute 4 Spieler auf dem Injury Report, davon Campbell und Ingram, die meistens in der Saison am Mittwoch immer ihren Veteranen-Day bekommen haben, also immer frei bekommen haben. Dann dazu noch Marcus Peters mit seiner Rückenverletzung und der letzte Spieler ist, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr im Kopf.
Judon.
Das war
Judon. Wegen Illness, ne? Der ist, genau, ist, so war das bei ihm, meinte ich.
So war ich das in Erinnerung. Genau, stimmt, genau. Ja, Matthew Judon.
Genau. Aber ich denke,
ansonsten sind wir super gesund, was mich natürlich sehr freut. Gute Voraussetzungen. Ja, du hast eben schon wegen Aktivierungen gesprochen. Ich gehe ja davon aus, dass auch Mark Ingram wieder inaktiv sein wird. So leid es mir auch tut, ich mag ihn super gerne. Ich liebe es, dass er bei uns absolut im Team ist. Richtig guter Locker-Room-Guy, genauso wie Clayus Campbell. Aber ja, im Moment gibt er der Offense einfach nichts mehr, was Gus Edwards und J.K. Dobbins auch geben. Und ja, da brauchst du halt einfach, du kannst halt deinen dritten Running Back nicht mitnehmen, der kein Special Team spielt. Den Platz brauchst du einfach für ein Special-Teamer. wie in Justice Hill, der das ja dann doch sehr gut macht. Und genau. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass er wieder nicht spielen wird. Und dann bin ich mal gespannt, wie unsere O-Line oder unser Run-Game funktionieren wird gegen die Front. Manuel, was tippst du?
Ja, also das letzte Spiel habe ich ja bewusst nicht getippt. Und ich bin gut damit gefahren, aber es hat gepasst. Ich habe gesagt, Hauptsache wir gewinnen. Das fand ich das Wichtigste erstmal. Jetzt würde ich sagen, jetzt traue ich mich sogar wieder. Ich tippe mal, also ich tippe auf einen Sieg trotzdem. Also auch wenn ich jetzt, wie gesagt, die Bills brutal stark einschätze. Ich tippe auf einen Sieg und ich tippe auf ein 27-20 für uns.
Boah, ganz schön viele Punkte.
Ja, ich glaube, ich tue das Wetter gerade ein bisschen berücksichtigen und sollte es wirklich schneien, dann werden wir ein ganz, ganz wildes Spiel sehen.
Oh, da bin ich echt gespannt. Das ist klasse. Also ja. Ich bin da eher dann doch wieder, ich weiß es gar nicht. Also ich bin da eher bei meinem 25-20 für die Ravens. Ich habe einfach mal Vertrauen in unsere Secondary, dass sie das Passspiel dann doch ja nicht ausschalten können, aber limitieren können. Das letzte Mal, als wir einen richtig starken Receiver hatten mit Julio Jones, als es der leading Receiver der NFL war, der hatte auch nur 2 Catches für 18 Yards. Ich habe im Gefühl, dass Martindale auf jeden Fall eine Antwort auf Dix hat. Aber
mit Sicherheit.
Wie gesagt, wir werden sie nicht komplett ausschalten können, wir werden sie limitieren können und dementsprechend dann nur in Anführungszeichen 20 Punkte zulassen. Und ich hoffe, dass Jackson ein bisschen besseres Spiel hat, besser reinkommen wird, dass einfach diese Knoten im Kopf
Weg ist.
Er ist weg ist, genau, weg, ja. Und dann wieder frei aufspielen kann und dann der Defense ein bisschen Probleme geben kann.
Mein Tipp tut sich ähnlich zusammenbauen, wie gesagt, ich sag 20 Punkte, ich meine, wir sind Platz 2 in Points Allowed hier mit 19 und die haben über 30 im Durchschnitt gemacht. Ich sag, es werden 20 Punkte werden. Und wie gesagt, es ist ein bisschen wetterabhängig. Sollte das Wetter wirklich ganz schlecht sein, glaube ich, dass die Receiver wacker viele Probleme haben werden. Vor allem, weil es soll nur 1 Grad werden, also kalte Hände etc. Pipapo. Dann sehe ich unser Run-Game natürlich viel weiter vorne, weil wenn wir konstant 4 Quarter lang gegen die Front von denen anlaufen, hast du keine Lust mehr, weil bei kaltem Wetter merkst du Schläge noch mehr anders, wie wenn es warm ist, dann kann der Tipp natürlich auch komplett anders sein, aber ich im Großen und Ganzen, wie gesagt, Sieg Ravens und dann bin ich mal gespannt, falls wir es schaffen sollten, wird es ein geiles, geiles Division-Finale.
Das glaube ich auch. Das war es soweit von dieser Woche von uns. Wir werden uns dann hoffentlich nächste Woche zum Championship-Final hören können. Wenn natürlich alles gut läuft, drücken wir natürlich die Daumen. Ich hoffe, ihr bleibt alle wach. Kommentiert gerne mal, was ihr denkt, was ihr über die Bills denkt, was auch euer Tipps sind auf Twitter, Instagram oder Facebook. Ist natürlich spannend, was ihr dann dazu denkt. Und eins kann ich euch noch sagen, am Samstag um 18 Uhr wird wieder unsere Virtual Kickoff Party stattfinden. Die wir ja jetzt dann doch traditionell in dieser Saison durchgezogen haben. Von 18 bis 20 Uhr seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Den Link kriegt ihr wieder über die E-Mail-Adresse, wenn ihr bei uns im Fanclub seid, oder über die Facebook-Gruppe. Da werden wir ihn kurz vorher reinposten. Wir freuen uns über jeden, der teilnimmt, der mitdiskutieren möchte, sich mit einstimmen möchte. Von mir aus könnte jetzt auch schon wieder Samstag sein. Ich bin schon wieder total heiß. Und auch, ja, das Bier ist auch schon kalt gestellt, muss ich ehrlich gestehen. Und von daher macht es gut, bleibt gesund, ist auch ganz wichtig in diesen Tagen. Kommentiert, gibt uns Feedback und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und ciao, ciao, go Ravens.
Genauso schaut's aus, es wird ein heißer Tag. Im kalten Buffalo, haut rein, schaut's euch an. Viel Spaß euch noch. Schöne Restwoche. Ciao, ciao. Bis dann. Wir hören uns.